Barbara. Stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, Jesus ein Jahr lang zu begleiten. Also so richtig quasi ein Praktikum zu machen bei Jesus. Also ich meine so wirklich damals, zur Zeit von Jesus, so 30 nach Christus. Das bedeutet für uns eine Zeitreise. Aber wenn wir uns das mal so vorstellen, wäre das mega gewaltig. Wir dürften hautnah erleben, was Jesus hat erlebt. Ihm nicht nur über die Schulter schauen, sondern mit Dingen, die wir weg sind, Tag und Nacht. Und er hat nicht immer nur geschlafen. Mit dem, wo er weg war und zuschauen, wenn er Tote hat auferweckt, als er beim Lazarus war, als er Kranke hat geheilt, als er Taube und Stumme hat gesund gemacht. Aber auch dabei sein, wo er im Boot geschlafen hat, vielleicht würdest du neben ihm schlafen, aufgeweckt werden und plötzlich mit ihm da sein, wo du ihm kannst zuschauen, wie er den Sturm hat einfach gestillt. Aber auch einfach zu seinen Füßen hocken neben der Maria im Haus von Martha. Nach dem Praktikum, das wäre ein Jahr durch, hättest du wie einen Gutschein. Jetzt darfst du Jesus noch eine einzige Frage stellen. Was würdest du ihn fragen? Was würdet ihr Jesus fragen, wenn ihr ihm jetzt eine einzige Frage dürftet stellen heute? Nach all dem, was man mit ihm erlebt hat, würde ich fragen, wie ist das Geheimnis, wie ich die Toten auferwecken oder Kranke heilen und all so Sachen, oder? Oder vielleicht hat jemand so eine ganz tiefe theologische Frage, wie geht es mit dem und mit dieser Lehre wirklich? Oder vielleicht möchtest du einfach wissen, wie das war zwischen dem zweiten und dritten Tag, wie er die Welt erschaffen hat. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die Gelegenheit hatten. Das waren wirklich deine 12 Jünger, die 3 Jahre lang mit ihm einfach so unterwegs waren. Und das Interessante ist, in der Bibel sehen wir nicht einfach, dass sie sich gelöchert haben mit so theologischen Fragen und all so Zeug. Sie haben eine spezifische Frage gestellt, wo mir so wie rausgestochen ist, wenn ich so durch die Evangelien gelesen habe. Sie haben gemerkt, irgendwie für all die Sachen, die wir jetzt aufgezeigt haben, Jesus, sein Geheimnis war nicht drin in all diesen äußerlichen Sachen, in all diesen Zeichen und Wunder. Sein wahres Geheimnis von seiner Kraft ist etwas ganz anderem gelegen. Das haben die Jünger erkannt. Und darum haben sie ihn gefragt, Jesus, lehre uns beten. Lerne uns beten. Lehre uns beten. Schon nur der Satz hat bei mir zwei Sachen ausgelöst. Das heisst ja, man kann lernen beten. Das ist möglich. Aber es heisst auch, vielleicht muss man sogar lernen beten. Und geht es mir nicht einfach so in Chance? Ich komme nicht auf die Welt und weiss gerade, wie ich kommunizieren kann mit dem Vater im Himmel. Ich muss zuerst mal lernen, mit meinen Eltern zu reden. Ist Beten auch deine Quelle vor Kraft im Alltag? Oder ist es einfach so etwas, was du am Morgen heute machst oder am Abend merkst, dass du es eigentlich vergessen hast? Wenn wir über Beten reden und über das Beten nachdenken, gibt es so viele Arten, wie wir beten können, wie wir reden können. Und immer wieder merke ich, dass und wenn ich zurückschaue, vielfach gar nicht gewusst habe, wie rede ich jetzt mit meinem Vater? Wie tue ich jetzt wirklich beten? Was sage ich denn wirklich, wenn ich für jemand anderes bete? Oder komm, wir beten für die Gemeinde, was beten wir denn? Und das sind mir einfach zwei Sachen ganz, ganz wichtig, die ich möchte vorwegnehmen, bevor wir wirklich einsteigen. Und das ist mal das. Beten ist in erster Linie eine Beziehung. Eine Beziehungsfrage. Eine Beziehungsfrage mit dem Vater. Und eine Beziehung kann nicht stattfinden, ohne zu reden. Also ohne Kommunikation. Ich lasse jetzt die beiden Punkte einfach mal so stehen. Ich werde immer wieder ein bisschen drauf kommen. Weil wir möchten jetzt einsteigen und zusammen anschauen, ein bisschen genauer, was der Jesus darauf hat geantwortet, als die Jünger zu ihm kamen und haben ihn gefragt, wie kann ich beten? Lehre uns beten. Und mit was hat er geantwortet? Mit dem berühmten Gebet, mit dem Vater unser. Und genau durch das Gebet möchten wir jetzt heute ein bisschen durchgehen, Schritt für Schritt, und so ein bisschen entdecken, vielleicht auch gerade neu entdecken, was wir manchmal ein bisschen überlesen. Mir ist es auf jeden Fall manchmal so gegangen, dass man das einfach hat überlesen, überbettet und gar nicht gemerkt, was eigentlich für einen tiefen Schatz in diesem Gebet drinnen ist. Das Vaterunser ist nicht einfach nur ein Gebet zum, auf Berndeutsch gesagt, abelieren und plappern, sondern ein Gebet, das so eine Teufel drinnen haben kann, das wie einen ganz neuen Raum auftut, wo Beziehung und auch zu reden mit und zu hören von Gott ganz neu für ihn kann bewusst werden. Aber steigen wir doch zuerst gerade ein mit dem Text. Der ist ganz bekannt, aber ich möchte ihn gleich noch vorlesen. Wo die Jünger sind zu ihm gekommen und gesagt, lehre uns beten, hat er gesagt, ihr sollt so beten. Matthäus 6, Vers 6 bis 13. Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dir gehört das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zuerst richtet Jesus den Blick der Jünger, auch von dir und mir heute, auf den Vater. Das ist der Einstieg zu jedem Gebet. Wenn wir nicht wissen, wie beten, sollen wir einfach mal zum Vater schauen. Unser Vater im Himmel. Das ist ein schönes Gebet, das man zusammen beten kann. Das heisst nicht mein Vater im Himmel. Und doch darf so jeder für sich allein machen. Aber unser Vater im Himmel zeigt mal, dass wir so ein gewaltiges Privileg haben. Ich glaube, das ist einzigartig unter allen Religionen. Und vielfach haben wir auch im Christentum das noch nicht ganz erlebt, dass wir wirklich dem Vater Papa sagen dürfen. Müsst ihr euch das mal vorstellen? Dem Schöpfer vom Universum Papa zu sagen. Das darf etwas mit unserem Herz machen. Das darf uns in eine ganz tiefe Vaterbeziehung ziehen. Und manchmal ist es so schwierig, einfach an diesem Punkt ein bisschen zu stehen. Einfach mal die Stille auszuhalten und dem Vater in die Augen schauen. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Ich habe das bewusst gemacht, in der Vorbereitung gerade. Einfach mal da gehockt und stundenlang dem Vater in die Augen geschaut. Ich dachte, das ist ein Spinkli da. Eine Stunde lang am Vater in die Augen. Wenn du einem Menschen in die Augen schaust, du fährst ihn irgendwie ein bisschen an wahrnehmen. Du schenkst ihm Aufmerksamkeit und Zeit. Aber wie schnell sagen wir einfach, unser Vater im Himmel, und dann beten wir gleich weiter und Gott sagt dann, ja. Aber wir sind schon beim dritten, vierten Gebet und schnell beim Brot, oder? Und kommen schon mit unseren Anliegen vor ihn. Und er sagt eigentlich, ich möchte einfach mal mit dir reden. Ich möchte einfach mal sehen. Hier geht es zuerst mal um Beziehung. Um Beziehung mit dem Vater, mit Gott. Und eine Beziehung, Gemeinschaft, kann man nur haben jetzt. Ich kann nicht gestern eine Beziehung oder ich kann nicht gestern Gemeinschaft haben mit Jesus heute. Wenn ich es gestern nicht gemacht habe, dann kann ich es heute nicht machen, dann muss ich es jetzt machen. Und unsere Gedanken sind vielfach während dem Gebet viel Vergangenheit oder in Zukunft. Und dann suchen wir Gott Und ich habe das Gefühl, ich spüre ihn so nicht. Das Problem ist nicht, dass er nicht da wäre. Das Problem ist, wir sind meistens nicht da, vor allem mit unserem Kopf nicht. Meistens sind wir irgendwo in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und das grösste Geschenk ist in dem Sinn, oder auch eine Erinnerung daran, wenn man das Vater unser betet, geht ihr anredet, ist einfach in Beziehung mit dem Vater ankommen, im Hier und Jetzt. Einer von meinen Lieblingsversen steht im 2. Korinther 3,18. Und das ist mir so ganz lieb geworden, wenn es um die Beziehung mit dem Vater geht. Dort steht nämlich, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also wenn ich den Vater genug lange anschaue, darf ich erwarten, dass er mir eine neue Sicht auf mein Leben gibt, auf das Leben von meinen Mitmenschen, von meinem Nächsten, auf meine Gemeinde, dass die Verwandlung darf anfangen. Eine neue Perspektive auf das Leben. Steigen wir ein mit dem ersten, mit der ersten Bitte, geheiligt werde dein Name. Ich mache jetzt hier einen Kreis, dass man so ein bisschen sieht, Vater unser hat 7 Bitten mit der Anrede, die wir jetzt schon hatten. Und das soll nicht einfach so ein lineares Gebet sein, das man runterlehrt, sondern ich stelle mir das vor als immer wieder geschehendes Gebet, das wir durch den Tag nehmen dürfen oder auch manchmal mehrmals durchbeten. Und die erste Bitte geht um seinen Namen. Also hier haben wir noch den Vater gehabt. Und jetzt kommt der Name. Geheiligt werde dein Name. Was mir heilig ist und was dir heilig ist, ist das Wichtigste in deinem Leben. Manchmal sagen wir das so schnell, das ist mir heilig. Längt das ja nicht an. Aber eigentlich sollte in unserem Leben nur etwas heilig sein. Und das ist der Name Gottes. Das ist Gott selber. Das ist der Vater. Das ist ein Gebet und eine Bitte, jeden Tag sagen, du bist Nummer 1 in meinem Leben. Vater, wird gross, breite aus in meinem Leben, in meinem Herz. Und wenn mir Fürbitte ist, zum Beispiel breite aus, bist du der Grösste in unserer Stadt, in meinem Nächsten, in unserer Gemeinde, in unserem Land. Und führt schlussendlich zur Anbetung. Und wenn man sagt, geheiligt wäre dein Name, bedeutet das einfach mit seinem Leben Gott zu ehren, und einen Lebensstil nach seinem Willen auch sich anzeigen und uns auszurichten an dem, seinen Charakter anzunehmen, weil wir sind nicht heilig. Also zieht es zu ihm. Immer wieder in Beziehung mit dem Vater. Der nächste Punkt, und das ist dann mit der zweite und der dritte, ist dann schon etwas, was dann so ein bisschen mehr ins Eingeweide geht, wo man nicht einfach so überlesen kann, weil wenn man sagt, dein Reich komme, bedeutet es auch, dass ich mein eigenes Reich loslasse. So vielfach haben wir so ein kleines Böckchen, das wir mittragen, wo wir unser eigenes Reich haben aufgebaut. Und jetzt bitten wir Gott am Morgen oder am Abend noch so nebenbei, dass er doch in das Böckchen reinkommt, das du segnen soll. Schau, ich habe jetzt mein Leben hier aufgebaut, mein Reich. Jetzt komm du noch da rein und du das noch segnen. Aber das ist nicht das, was Gott meint damit. Mit dem Reich meint er sein Reich, Königsherrschaft. Er ist vor 2000 Jahren auf die Welt gekommen, hat seine Königsherrschaft angefangen und hat gesagt, das Himmelreich ist nahe. Und im Königreich von Gott hat er zu sagen, das wäre eher so, denkt, dass ich mein Böckchen loslasse und sage, hier bin ich. Bau du dein Reich. Ich weiss, du baust es schon, Vater. Und lass mich bauen. Aber wie du bauen willst, nicht wie ich bauen will. Das ist das Reich, das Gott wirklich zu sagen hat. Und Es ist ein tägliches Gebet und das ist so etwas, wo ich mir wirklich angewöhnt habe, das immer zu machen. Vater, gib mir eine Reich Gottes Perspektive. Wir gehen auch in eine Ortsgemeinde, in eine Lokalkirche. Aber ich bitte Gott jeden Tag, dass er mir eine Sicht gibt über meine Gemeindegrenzen raus. Eine Sicht gibt für die Stadt, für das Land, für andere Leute, die man nicht tut, Mauern in dem Sinn bauen, dass man sagt, wir sind hier unser Grüppli, sondern das Reich Gottes ist alles. Und das ist so schön, auch mit dem, wieder bezogen auf das ganze Vater unser Gebet. Das ist etwas, wo wir uns verbunden fühlen mit allen Christen auf der ganzen Welt. Das beten Katholiken, das beten die Reformierten, das betet man in der Freikirche, das betet man überall. Die wahre Kirche ist so auch verbunden. Es ist auch ein schöner Gedanke, dass sie so dürfen zu sehen. Bau du dein Reich, Vater, unter uns. Mit uns und manchmal trotz uns. Aber nicht ohne uns. Der nächste Punkt ist der Wille. Und hier ist nochmal das Bild von Kapitulation noch grösser. Das ist wirklich einfach so wie, ich gebe auf. Vater, dein Wille soll geschehen, nicht meine. Dein Wille soll geschehen. Und vielfach, wenn ich aufgewachsen bin, in der reformierten Kirche, hat man das einfach so runtergebetet. Und dann haben wir manchmal so vorgestellt, was wäre jetzt, wenn Gott würde anklopfen und sagen, Mensch, ist das ernst, Philipp? Mensch, ist es wirklich? Dass mein Wille soll geschehen und nicht deine. Ich muss abnehmen und du sollst zunehmen, hat Johannes gesagt. Und mir geschehe nach deinem Willen. Wenn wir das wirklich meinen, das kann die Welt verändern. Das kann meine Familie verändern. Das kann mein Umfeld verändern. Das kann unsere Gemeinde verändern. Weil es bedeutet Folgendes. Es bedeutet, der Wille Gottes wollen zu suchen. Sich ausstrecken danach. Zu forschen, zu schauen, die Bibel zu lesen, mit dem Vater zu reden, mit dem in Beziehung zu sein und herauszufinden, was ist die Wille für die heutige Zeit, für mich jetzt. Und dort ist es so wichtig, dass wir in Kommunikation mit dem Vater sind, dass wir lesen, dass wir dürfen reden und dass wir auch dürfen hören. Gebet ist nicht nur eine Einbahnstrasse, wo wir einfach vor den Vater kommen und reden und dann sind wir wieder draußen. Ist mal in die Stille gekommen und hören auf sein Willen. Was er dir heute sagen will, was er für heute möchte, dass du machst. Und wenn wir das hören, sein Willen, dann dürfen wir das im Gebet auch nehmen und hervorsprechen. Wir haben ein Wort dafür in der Bibel, so einen Terminus technicus, das ist Prophetie. Prophet heisst vorsprechen, hervorsprechen. Und die alten Propheten im Alten Testament haben das immer wieder gemacht. Das heisst, wenn du im Gebet bist und merkst, was sein Willen ist, darfst du das auch beten und aussprechen und voransprechen, über andere Leute aussprechen, über dein Leben aussprechen, dass die Wahrheiten auch wirklich in Existenz kommen. Und das ist so ein Geschenk, das er uns gegeben hat. Das heisst, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich stelle mir das so vor, dass wir wie in den Thronsaal hineingehen und Gottes geistige Reichtum dürfen empfangen, entgegennehmen, die Schätze ausgraben und dann dürfen sie hier abnehmen und hier dürfen in Anspruch nehmen. Aber nicht nach unserem Willen. Es ist nicht einfach so ein Wunschautomat. Knöpfchen drücken. Manchmal ist es ein Durchringen, ein Suchen. Ein Suchen nach seinem Willen. Aber wichtig ist, dass wir die Haltung haben. Ich beuge mich und lasse los. Und ihr seht, wir sind schon 3-4 Schritte ins Gebet rein und haben noch nicht einmal irgendetwas von uns erzählt. Es geht bis jetzt einfach um die Sicht, um die Perspektive vom Vater. Es ist auch ein Weglegen von meiner Gebetsliste. Kennt ihr das? So eine Gebetsliste, die man mitnimmt ins Gebet, wo man Fürbittengebet macht, für die Person, für die und die. Aber ist es dann auch dem Vater sein Willen, dass sie jetzt für die Person beten. Hat er schon mal probiert, ohne Gebetsliste zu ihm zu kommen und von ihm versuchen, eine Gebetsliste zu empfangen? Er liegt so viel Segen drauf, weil er kann dir genau sagen, wer jetzt etwas braucht. Und Gott redet zu uns genau heute. Also, nach diesen drei Bitten, die auf Gott ausgerichtet sind, ich nehme jetzt eine andere Farbe. Kommen wir zum Brot. Ich nenne das jetzt mal Versorgung. So, ja, ja. Versorgung. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist die erste Bitte, die eigentlich für uns selber ist. Brot, Essen, Versorgung für heute. Gib uns heute. Das Brot bedeutet aber nicht nur das Brot und das Essen, sondern es geht um das Lebensnotwendige, um das, was du und ich für das Leben brauchen. In der Wüste beim Volk Israel hat Gott das Manna geschickt, was sie alle Tage auflesen und essen. Und sie dürfen vertrauen, dass es morgen wieder kommt. Aber sie mussten es jeden Tag wieder neu müssen auflesen. Mit dem merkt man, dass das Gebet ist nicht unbedingt das Gebet für einen Multimillionär. Wir sind auch eher auf der Luxusseite gegenüber der Mission, wo Armut herrscht. Darum müssen wir vielfach nicht um das Brot morgen beten. Und gleich gibt es ganz viele Sachen, die auch wir brauchen. Kennt ihr das Sprichwort? Gott gibt uns nur das, was wir brauchen und nicht das, was wir wollen. Es klingt so geistlich und doch so selbstgerecht. Weil Gott hat uns so viele Wünsche und Sehnsüchte in unser Herz hineingelegt, die er erfüllen möchte. Und dort kommt es so wieder darauf an, auf Gottes Willen, den du ja zuerst gesucht hast. Was für Wünsche hat er in dein Herz gelegt? Und die gilt es so zu entdecken, weil er will nicht nur, dass wir durch den Tag durchschmürzeln. Das ist ganz interessant. Ich habe von Martin Luther einen Text gefunden, wo er hat ein bisschen erklärt, was für ihn das Brot bedeutet. Der Martin Luther, der deutsche Reformator, hat gesagt, dass das Brot eigentlich Folgendes bedeutet. Es kann ganz viele Formen annehmen, aber er sagt, das ist jetzt O-Ton, also Originalsprache von Luther, Kleider, Schuch, Haus, Hof, Acker, Viehe, Geld, Gut, Fromm, Gemahl, also ein frommer Ehepartner ist etwas, was wir brauchen. Alle Singles, Juhu, Halleluja. Fromm, Kinder, fromme Kinder. Das ist etwas, was wir brauchen. Er hat sogar noch zu dieser Zeit dürfen sagen, fromm gesinnt. Also, gläubige Angestellte, würde man heute sagen. Weißt du, was soll ich sagen für einen gläubigen, für einen Christ, der ein Geschäft führt? Und er, das Nächste wäre auch treue Oberherren. Ganz gute Chefe. Gut Regiment. Ein Gruß ans Bundeshaus. Gut Wetter. Friede, Gesundheit, Zucht. Das brauchen wir. Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Also er hat da so eine Box aufgetan, wo er so viel reindrücken kann. Das ist Interpretationsfrage, aber man darf ihm doch mit einem anderen Wort schmunzeln und da mitgehen. Aber was mir da einfach wichtig ist, dass es, wo Jesus hat gesagt, im Matthäus-Evangelium sagt er, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden. Nicht, dass wir jetzt ein Passepartout für alles hätten, wo wir einfach wollen und immer als verwöhnte Kind dürfen haben. Es geht nicht um das. Es geht darum, dass Gott uns liebt. Und er dir will geben, was du dir wünschst auch. Der nächste Punkt geht um die Vergebung. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist eine tägliche Erinnerung daran, den Gang zum Altar zu machen. Wir müssen alle immer wieder daran erinnert werden, dass auch wir fallen können und stockeln. Es ist schön, seinen Willen zu kennen und voll drin zu rennen und unterwegs sein mit Gott. Aber man merkt, jeder von uns hat Bereiche im Leben, die nicht immer okay sind. Und es ist eine gute Erinnerung daran, jeden Tag, wenn man das sich als Gewohnheit macht, sich wieder neu Gott zuzuwenden und sagen, Vater, ich komme zu dir, vergib mir für meine Schuld. Aber gleichzeitig auch einander vergeben. Gottes Naturell und seine Natur ist so vergebend, ist so voll von Gnade, dass er so schnell vergibt. Manchmal noch schneller, als wir ihn gefragt. Sind wir auch so schnell im Vergehen? Zu anderen Leuten. Im Vergehen und im Vergessen. Ohne zu hadern. Im Loszulassen. Weil da kommt auch wieder Beziehung rein. Sünde Trennnis von Gott, aber auch voneinander. Und wenn wir wirklich in dieser innigen Gemeinschaft zusammen unterwegs sein, ist es einfach ein Punkt, der auch darf angesprochen werden und immer wieder sein, wo man dürfen wirklich die Mauer überwinden und zusammen eine lange Vergebung aussprechen. Und auch zur Beziehung mit Gott. Und führe uns nicht in Versuchung. Das unterschreibe ich jetzt mit Führung. Führung. Und führe uns nicht in Versuchung. Das Erste, was ich mal hier dazu sagen müsste, ist, Gott verführt nicht. Weil der Luther hat es so formuliert, dass man denken könnte, dass es Gott ist, der verführt. Und führe uns nicht in Versuchung. Der Text könnte man besser so verstehen. Und führe uns in der Versuchung. Führe uns in der Versuchung. Vater, nimm meine Hand. Und führe mich durch die Versuchung. Es geht um Gottes Führung. Es ist ein Bitte um Gottes Führung in meinem Leben. Dass ich da Vertrauen darauf, dass Gott mich durch die Sachen durchführt. Und gerade durch die Sachen, weil die Versuchung wird kommen. Wir können dem nicht umgehen. Wir können nicht einfach immer bei uns daheim bleiben und nie rausgehen. Wir leben in einer Welt, wo der Find da ist. Die Bibel nennt das ein brüllender Löwe, der umhergeht und sucht, wenn er verschlingen kann. Und manchmal kommt er auch heim. Die Versuchung ist überall da. Aber Gott hat uns versprochen, dass er uns dass er auch Ausweg schafft und uns durch die Versuchungen durchführt und uns stärker macht daraus. Und genau da dürfen wir auch jeden Tag gewiss sein und das wirklich in Anspruch nehmen, dass Gott uns durchführt und uns nichts passiert. Der Feind, den wir haben, der Ankläger, Satan, wird alles versuchen, um unsere Kraft zu stellen, um unsere Gerechtigkeit, unseren Frieden, unsere Freude zu stellen. Es ist auch ein demütiges Bekenntnis, immer wieder zu merken, ja, wir sind verführbar. Im richtigen Moment, in den richtigen Umständen können wir alle in die Sünde fallen. Niemand ist so gerecht. Und da brauchen wir einfach seine Gnade und seine Führung. Die beiden Punkte, der oder nächst, ich nenne jetzt das Bewahrung, Bewahrung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Führung und Bewahrung haben ja viel mit einem Gebet zu tun, das an die geistliche Kampfführung auch daran erinnert. Dass manchmal Gebet auch ein Kampf ist. Wo es nicht einfach nur so heilig, heilig zugeht, sondern wo wir eben gerade für seine Führung und unter Anfechtung müssen kämpfen, wie der Paulus oder Silas im Gefängnis zum Beispiel, wo es ein Befreiungskampf ist, wo man wirklich um etwas bettet, wo man jetzt Befreiung braucht, weil man die Angriffe vom Feind einfach hat, geistlich oder natürlich. Und gerade erlöse uns von dem Bösen zeigt wirklich ganz gut, dass man gegen die Angriffe vom Feind auch aufstehen darf. Und dass wir unsere Verheißung, die Gott uns hat gegeben, auch in Anspruch nehmen und nicht müssen einfach alles akzeptieren, was der Feind gegen uns wirft. Das Interessante ist, erlöse uns von dem Bösen. Im Urtext, im dem Bösen, heisst es nicht maskulin der Böse. In dem Sinn, dass es gleich so zeigen, dass es gleich der Ankläger oder Satan selber ist. Es ist wie, erlöse uns von dem das Böse. Es ist neutral geschrieben. Und das schließt so ganz viele Sachen ein. Das kann auch zum Beispiel Krankheit einschliessen. Das kann Sachen sein, die uns eben trennen von Gott. Das können unsere eigenen Sünden sein. Alles, was nicht dem Naturell und dem Vater entspricht. Wo natürlich inspiriert ist von unserem Ankläger. Aber es kann ganz viel bedeuten. Das Gebet, erlöse uns von dem Bösen, ist wirklich Erinnerung daran, dass wir einen Feind haben und dass wir jeden Tag diesen Stand einnehmen sollen. Und auch gewappnet sein mit der geistlichen Ausrüstung, Kampfrüstung, die wir anlegen dürfen, alltag, um diesen Stand einzunehmen und erfolgreich zu kämpfen. Am Ende oder im Übergang wieder zum Anfang steht der letzte Satz. Und das ist die Anbetung. Wir haben hier die schöne Doxologie, was heisst, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Gebet ohne Anbetung ist wie sehr wahrscheinlich ein Risotto ohne Salz. Es ist einfach noch nicht das, was es wirklich braucht. Es ist noch nicht Und Lobpreis hat Gott wirklich gemacht, um auch wieder schlussendlich zur Beziehung zurückzukommen. Ein Austausch mit dem Vater. Jedes Gebet sollte den Lobpreis beinhalten. Man kann es mit Musik machen, du gerne Gitarre spielen. Und du das effektiv gerade mit der Gitarre. Man kann auch singend beten. Man darf ganz viele verschiedene Formen finden, wie man das Vater unser darf beten. Es geht hier nicht um einfach ein Abellieren von Wort, sondern es ist eine Vorlage, die eine Tür auftut. Wo man nach dieser Vorlage darf verschiedene Anliegen durchbeten. Man darf zum Beispiel eigene Probleme durchbeten. Aber es ist doch interessant, oder? Man hat irgendein Problem. Jetzt kommt man zum Vater. Jetzt die ersten vier Worte, wie ich schon gesagt habe, sind mal gar nicht um das Problem. Das kommt ja erst hier, was man kann haben. Man tut zuerst mal das weglegen, ordnet sich mal dem Vater runter, kommt in seine Gegenwart und schaut auf ihn. Nimmt seine Perspektive hin, bittet, heiligt ihn, betet ihn an. Es geht um sein Reich und nicht um mein Anliegen. Mein Anliegen ist so klein. Es geht um sein Willen. Und mein Wille ist so klein. Und so eine Perspektive ist nötig, dass wir wirklich mit der guten Gebetshaltung dürfen er auch sagen, Vater, aber ich weiss, du siehst auch mich. Und ich möchte jetzt auch mit meinem Anliegen vor dir kommen. Und das ist so wunderbar, dass der Gott, der das Universum hat erschaffen, dann plötzlich kommt und dein Problem die Hand drauf hat und sagt, das möchte ich heute anschauen. Stell dir vor, Jesus, wenn du jetzt so eine Gebetszeit hast, stell dir vor, Jesus hockt vis-à-vis von dir. Und du schaust ihm in die Augen und fährst einfach auf ein Betten nach diesem Muster. Jetzt bis sensibel und lass dir den Heiligen Geist führen. Vielleicht ist nicht alltag alles dran, durch das Betten. Klar kann man es einfach auch, wenn man mal schnell muss ich es mal einfach wieder mal absagen. Es aber auch meinen. Aber das Interessante ist, der Heilige Geist wird vielleicht mal seine Hand auf etwas legen. Jetzt ist Vergebung dran. Weil ist es nicht so, dass du haderisch mit dieser Person. Schau mal da drauf. Vielleicht ist das nicht dran. Vielleicht bist du dort momentan okay, im Reinen. Aber vielleicht ist es dran, dass er möchte, dass du momentan sage jetzt um Finanzen zu beten, vielleicht brauchst du effektiv jetzt gerade etwas, vielleicht fehlt dir ein neues Auto, das Auto ist kaputt. Oder du brauchst effektiv Essen. Oder du hast Anfechtung und brauchst wirklich Gottes Bewahrung. Es kann plötzlich der Heilige Geist dir auf verschiedene Sachen zeigen, dass jetzt das dran ist, wo du mehr Fokus darauf legen solltest. Und das Interessante an diesem Gebet ist, das kannst du auf alles anwenden. Also das heisst, auf deine eigenen Probleme. Aber habt ihr schon mal versucht, mit dem Vater unser für jemand anderes zu beten? Fürbitte zu machen, nach diesem Muster. Das heisst, die Nächste aufheben, zuerst dem Vater herheben, seinen Namen preisen zuerst, dann auch über diese Person aussprechen und er bitte, sein Reich, Vater, dein Reich soll durchbrechen in ihrer Person, in ihrem Leben. Das ist doch das schönste Gebet, das wir beten dürfen, dass sein Reich reinbricht in meinen Nächsten, in meine Nachbarn, in meine Mitmenschen. Das ist doch das Schönste, was man wünschen kann, dass sein Wille soll geschehen dort, dass sie dürfen entdecken, was sein Willen ist. Und dann darf man Fürbitte tun für die Sachen, die man braucht zum Leben. So für die Gemeinde beten. Es ist so schön, es ist ja gewaltig. Also, Jesus hat zum Petrus gesagt, dass er das Fels ist, wo wir eine Gemeinde drauf bauen sollen. Und die Mauern von der Gemeinde, von der Kirche Gottes, werden nicht überwunden werden vom Feind. Reich Gottes wollen wir hier bauen. Da braucht es Beter, die nach dem Muster beten, das Jesus uns hat gegeben. Wo wir es nicht ablehnen, sondern wo wir es beten mit Bedeutung. Man kann es mit eigenen Worten füllen. Es ist so ein Schatz, wo Jesus uns gegeben hat. Wenn er uns schon gesagt hat, so sollt ihr beten, habe ich mir selber müssen sagen, dann wäre es vielleicht mal dran, Philipp, dass du so würdest beten. Wir kommen langsam zum Schluss. Also das Vater unser ist nicht einfach ein langweiliges Gebet. Und wenn ihr heute nichts mitnehmt, sondern nur das, dass man wieder mal in das Gebet hineinschaut und das neu fängt an, eine Faszination zu zeigen. Und man das jeden Tag, vielleicht für die nächste Woche gerade drin nimmt, jeden Tag sich vornimmt, das Vater unser zu beten. Ich habe das Gefühl, kann das unser Leben revolutionieren und ganz neue Ansichten und Bereiche auftun. Es geht darum, dass wir aber auch die einzelnen Punkte neu mit Wort füllen und es wirklich meinen und von Herzen beten. Eigene Anliegen, Wünsche und Bitten damit können wir ausdrücken. Es ist eine Sammlung von den verschiedensten Gebetsarten. Wir könnten, glaube ich, jede Gebetart, wo man findet, da drin zeigen. Bevor dass wir jetzt das Vater unser zusammen beten, nochmal, aber wir machen es zusammen, und dann auch ins Abendmahl werden gehen und zusammen dürfen das Abendmahl feiern, was ja auch eine sehr schöne Symbolik ist, für zusammen als Gemeinde dürfen unterwegs sein. Möchte ich noch mit einem Zitat von Johannes Calvin abschließen. Der Calvin sagt in seinem grossen Werk, der Institutio, das er geschrieben hat, sagt er Folgendes über das Gebet. Die Wohltat des Gebets schenkt uns nun dies, dass wir zu den Reichtümern durchdringen, die bei dem himmlischen Vater für uns aufgehoben sind. Das Gebet ist also gewissermaßen ein Verkehr des Menschen mit Gott. Der Mensch tritt in das Heiligtum des Himmels ein und erinnert Gott persönlich an seine Verheißung. Das Gebet gräbt die Schätze aus, die unser Glaube im Evangelium des Herrn angezeigt, gefunden und dort erschaut hat. Das Gebet gräbt die Schätze aus, die unser Glaube im Evangelium des Herrn gefunden hat. Wenn es nicht doch möglich ist, dazu aufzustehen, werden wir zusammen aufstehen und zusammen das Vater unser beten. Und das mal versuchen, mit uns extra langsam, für mich geht es immer zu schnell, extra langsam und mit Bedeutung füllen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.